From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA.
Eine weitere Demonstration gegen die Notstandsgesetze fand heute Nachmittag im Berliner Norden statt. Etwa 1500 Personen, in der Mehrzahl Lehrlinge und Studenten und einige Arbeiter, setzten sich gegen 14.45 Uhr vom Weddingplatz aus in Richtung Rathaus Wedding in Bewegung. Die Demonstranten führten zahlreiche Plakate und rote Fahnen mit und forderten in Sprechchören die Arbeiter auf, sich mit ihnen zu solidarisieren. Nach einem Halt vor der SPD-Parteizentrale und dem Rathaus Wedding zogen die Gegner der Notstandsgesetze zur Firma Osram. Über Handlautsprecher forderten sie die Arbeiter zu Diskussionen auf, ernteten aber meist nur Gelächter und höhnische Rufe. Auch am Telefunkenwerk an der Osloer Straße bot sich das gleiche Bild.
Verdammt lange her. 1968 kämpften Studenten und Intellektuelle gegen die sogenannten Notstandsgesetze. Gesetze, die die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen sichern sollten, also bei Aufständen, Kriegen oder Naturkatastrophen. Ohne dass der Notstand erklärt worden wäre, leben wir heute faktisch in einer solchen Situation. Nicht Panzer kontrollieren das Geschehen, sondern einige Wochen lang sah das so aus, dass mittwochs eine ältere Dame, unsere Bundeskanzlerin, nach Rücksprache mit ihren Beratern und den Länderchefs dem deutschen Volk verkündete, was wir tun dürfen und was nicht, ob die Schulen geschlossen bleiben, ob wir das Haus verlassen dürfen und so weiter. Bei aller Gemütlichkeit, wir haben unsere Grundrechte verloren. Das ist das eine. Das andere, kaum einen scheint das zu besorgen. Wird also höchste Zeit, die außerordentliche Problematik der Situation zu beschreiben. Ulrich Teusch übernimmt die undankbare Aufgabe.
Seine Regierung wolle mehr Demokratie wagen, versprach Bundeskanzler Willy Brandt 1969, vor nunmehr einem halben Jahrhundert. Das waren noch Zeiten. Deutschland befand sich im Aufbruch. Land auf, Land ab wurde diskutiert. Es gab Reformen, die diesen Namen verdienten. Mehr Mitbestimmung all überall. Dazu aufmüpfige, unberechenbare Medien. Und eine beachtliche Diskursbreite. Kurzum, man leistete sich Liberalität. Oder sollte man besser sagen, man konnte sich Liberalität leisten? Denn die sozialen und ökonomischen Verhältnisse ließen Großzügigkeit zu. Die Rahmenbedingungen waren stabil, also günstig. Vielen Menschen ging es gut, zumindest besser als zuvor. Und ihre größten Erfolge feiert die Demokratie bekanntlich bei schönem Wetter. Diese vergleichsweise guten Zeiten, die grob gesagt vom Ende der 1960er bis zur Mitte der 1980er reichten, sind definitiv vorbei. Die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert. Das Wetter ist umgeschlagen. Die einst so prosperierenden westlichen Demokratien befinden sich seit Jahren im Krisenmodus. Immer öfter werden sie mit katastrophischen Ereignissen und Entwicklungen konfrontiert. Tief in der Gesellschaft gärt es. Vieles deutet auf sozialen Zerfall, auf Desintegration, auf Polarisierung, auch auf wachsende Gewaltbereitschaft. Wann hat dieser Prozess eingesetzt? Schon mit Ende des Kalten Krieges? Nach 9/11? Mit dem Finanzcrash 2008? Es ist schwer zu sagen. Sicher ist, wir steuern nicht länger auf mehr Demokratie, mehr Liberalität zu, sondern auf weniger, auf deutlich weniger. Seit Wochen sind in Deutschland und vielen anderen Staaten Grundrechte suspendiert. Ausnahmezustände ohne zeitliche Befristung. Die Begründungen für die Aufrechterhaltung der Restriktionen werden von Tag zu Tag fadenscheiniger. Wenn immer wieder gesagt wird, die Welt nach Corona werde nicht mehr so sein wie die Welt vor Corona, dann klingt das in vielen Ohren nicht wie eine simple Prognose, sondern wie eine düstere Drohung. Steht zu befürchten, dass die Ausnahme zur neuen Normalität werden wird? Und wer könnte ein Interesse daran haben? Große Krisen schaffen grundsätzlich offene oder offenere Situationen. Die spannende Frage lautet stets: Werden die etablierten Mächte ihre Macht und Deutungshoheit in und nach der Krise konservieren, vielleicht sogar verstärken? Oder werden neue Kräfte die Gunst der Stunde nutzen und gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen? In einer dynamischen Krisensituation lässt sich das nur schwer abschätzen. Sicher ist jedoch, wer über große Macht verfügt, sei sie politisch oder ökonomisch, militärisch oder medial, wird diese in aller Regel nicht freiwillig abgeben oder mit anderen teilen. Ganz im Gegenteil, er wird alles versuchen, sie zu sichern und zu steigern. Daher lassen Machteliten eine Krise selten ungenutzt verstreichen. Insbesondere der Staatsmacht gilt sie als Chance, als Steilvorlage. Zwei Herrschaftstechniken erfreuen sich in diesem Zusammenhang besonderer Beliebtheit und werden oft in Kombination eingesetzt. Zum einen wird versucht, einen möglichst breiten Konsens in der Bevölkerung herzustellen, nicht zuletzt durch die Erzeugung oder Instrumentalisierung von Angst und Schrecken. Zum anderen legt man dort, wo die Konsensbeschaffung auf Widerspruch oder gar Widerstand stößt, eine härtere Gangart ein. Man verfährt nach dem Grundsatz »Teile und herrsche«. Die Gesellschaft wird bewusst gespalten. Um zu verhindern, dass oppositionelle Strömungen, in einer Demokratie doch eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit, bis in die Mitte der Gesellschaft vordringen, werden sie offensiv und aggressiv ausgegrenzt. Als Leugner, Psychopathen, Extremisten, Verschwörungstheoretiker, zuweilen auch als Pack, Mob oder Mischpoke. Zugegeben, Krisen und Katastrophen sind für die Staatsmacht nicht ungefährlich. Sie können sie in Turbulenzen stürzen, ihre Schwächen bloßlegen, ihre Repräsentanten fahrlässig oder unfähig erscheinen lassen. In solchen Fällen ist der Ausnahmezustand zunächst einmal nicht die Stunde des Staates, sondern des Staatsversagens. Doch die Regel ist das nicht. Üblicherweise schlägt die Staatsmacht aus Krisen und Katastrophen politisches Kapital. Ja, sie versteht es sogar, mit möglichen Krisen und Katastrophen Politik zu machen. Indem sie die Angst vor ihnen schürt, indem sie so tut, als stünden sie unmittelbar bevor, als seien sie bereits eingetreten oder fänden permanent statt. Genau dies geschieht seit einiger Zeit und nach wie vor angesichts der terroristischen Bedrohung. Und die dort gewonnenen Erfahrungen werden auf andere Felder übertragen, aktuell auf das der Seuchenbekämpfung und Volksgesundheit. Selbst vom Bioterrorismus ist schon die Rede. In lang anhaltenden Krisenperioden droht der Ausnahmezustand zu einem Dauer- und Normalzustand zu werden. Und zu einem schwer fassbaren Schwebezustand. Dieser wiederum ist für die Staatsmacht ein Idealzustand. Sie deklariert es zu ihrer Pflicht und Verantwortung, ein ganzes Volk fürsorglich zu belagern. Sie verwandelt die Gesellschaft in einen Hochsicherheitstrakt, funktioniert sie in ein kollektives Frühwarnsystem um. Ihre Sicherheitsexperten entdecken ständig neue Fenster der Verwundbarkeit und machen sich daran, sie zu schließen. Alle paar Tage fällt ihnen ein neuer Grund ein, warum sie die Schraube noch fester anziehen müssen. All das, sagen sie, geschehe ausschließlich zum Wohle der Bürger. Niemand müsse befürchten, dass es hier womöglich nicht mit rechtsstaatlichen Dingen zugehe. Man könne Vertrauen haben. Tatsächlich? Vielleicht muss man daran erinnern. Demokratie hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern mit Kontrolle. Selbstbewusste Demokraten schauen und schlagen ihren jeweiligen Führungskräften auf die Finger. Und sie hüten sich, ihre individuelle und kollektive Freiheit gegen das Linsengericht einer trügerischen Sicherheit einzutauschen. Sie verteidigen, mit Hannah Arendt, ihr Recht, Rechte zu haben.
Ulrich Teusch über die Macht des Ausnahmezustands.